Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundespräsident Gauck hat sich gegen eine Reise in die Ukraine entschieden und damit indirekt Kritik geübt am Umgang mit Julia Timoschenko. Die frühere Regierungschefin und Symbolfigur der Orangenen Revolution sitzt eine 7-jährige Haftstrafe ab. Aus Protest gegen schlechte Behandlung ist sie vor einer Woche in den Hungerstreik getreten. Die Entscheidung Gaucks, eine Einladung nach Jalta nicht anzunehmen, wurde parteiübergreifend begrüßt.
Freiheit und Vielfalt für den Bundespräsidenten besondere Anliegen. Heute würdigte er eine Stiftung, die Stipendien an Menschen mit ausländischen Wurzeln vergibt. Zur Entscheidung, nicht in die Ukraine zu reisen, sagte er allerdings nichts. Das Bundespräsidialamt bestätigte nur, dass Gauck eine entsprechende Einladung nicht angenommen habe. Das liegt offenbar an der Situation der früheren Regierungschefin Julia Timoschenko, die wegen angeblich zweifelhafter Gasgeschäfte in Haft sitzt und trotz seiner ernsten Erkrankung nicht adäquat behandelt werde.
Ich finde, dass der Herr Bundespräsident eine richtige Entscheidung getroffen hat. Die Bundesregierung unterstützt das gemeinsame, klare Eintreten für eine angemessene medizinische Behandlung von Julia Timoschenko.
Nach den Protesten für mehr Demokratie in Bahrain am Rande des Formel-1-Grand Prix fordert die SPD eine klare Positionierung auch der Sportverbände für die Fußball-EM in der Ukraine.
Man weiß, in welche Länder man reist. Und ich glaube, es geht eben nicht nur darum, wie in Bahrain auf den Reifenluftdruck zu achten, sondern insbesondere auf die Menschenrechte.
Eine Absage der Europameisterschaft wollte heute niemand fordern, doch der Bundesinnenminister, auch für Sport zuständig, deutet an, dass er womöglich nicht zu Spielen in die Ukraine reisen werde.
Ich für mich persönlich sehe ein Problem, in einem Fußballstadion zu sitzen, ja? Dort ein Fußballspiel zu sehen und vielleicht zu jubeln, wenn die Deutschen spielen, bestimmt zu jubeln und zu wissen, da wenige Kilometer entfernt wird jemand nicht nach den Regeln, die wir uns gemeinsam gegeben haben, in der zivilisierten Staatenwelt behandelt.
Und auch solche Bilder könnte es aus der Ukraine womöglich nicht geben, solange Kiew hartleibig bleibt.
Angesichts der wachsenden internationalen Kritik am Umgang mit Timoschenko hat der ukrainische Präsident Janukowitsch angekündigt, die Haftbedingungen Timoschenkos überprüfen zu lassen. Er habe den Generalstaatsanwalt beauftragt, die Vorgänge im Gefängnis in Charkow persönlich zu untersuchen. Timoschenko wirft den Behörden vor, sie misshandelt zu haben. In Tschernobyl hat der ukrainische Präsident heute den symbolischen Grundstein für eine neue Schutzhülle um die strahlende Reaktorruine gelegt. Sie soll bis 2015 fertig sein. Die Atomkatastrophe in der Ukraine jährt sich heute zum 26. Mal. Durch die Explosion im Kraftwerk Tschernobyl wurden weite Teile der Umgebung verstrahlt. Noch heute gibt es eine 30 Kilometer große Sperrzone rund um den Unglücksreaktor.
Pünktlich zum Jahrestag drückt der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch den symbolischen Startknopf. Baubeginn für eine neue, milliardenteure Schutzhülle. Im Hintergrund der immer noch strahlende Unglücksreaktor. Das Wort Tschernobyl, sagte Janukowitsch, stehe längst in allen Sprachen für den Super-GAU. Die Katastrophe habe die Welt verändert. Am 26. April 1986 war im Kernkraftwerk von Tschernobyl ein Reaktor explodiert. Unmengen von Radioaktivität wurden freigesetzt. Unter Lebensgefahr räumten Hunderttausende Helfer den strahlenden Schrott weg und bauten eilig eine erste Schutzhülle, den sogenannten Sarkophag. Diese Hülle ist bis heute der einzige Schutz, doch längst ist der Sarkophag brüchig und strahlt selbst. Die neue Schutzhülle wird sicherheitshalber in 200 Metern Entfernung montiert und dann auf Schienen über den Reaktor geschoben. Direkt am Reaktor zu bauen wäre viel zu gefährlich. Wegen der Strahlung haben wir uns für diese Lösung entschieden. Wohl mehr als 1 Milliarde Euro wird der Bau kosten. An der Finanzierung beteiligen sich 40 Staaten. Die neue Hülle soll 100 Jahre halten, doch der Reaktor wird auch danach noch weiter strahlen.
Mehr als ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima sind die Stresstests an europäischen Atomkraftwerken noch nicht abgeschlossen. Der endgültige Bericht werde sich bis zum Herbst verzögern, sagte EU-Energiekommissar Oettinger. Eigentlich sollte der Test im Sommer vorliegen. Bisher haben die Experten 38 von insgesamt 147 Kernkraftwerken in Europa besucht. Jetzt gibt es weitere Kontrollen.
9 Kernkraftwerke sind in Deutschland noch in Betrieb, aber nur das hier in Grafenrheinfeld wurde wirklich genauer untersucht. Die international zusammengesetzten Prüferteams fanden offensichtlich, dass Aussagen über ein Kernkraftwerk auch für alle anderen gelten. Das aber gelte keineswegs, findet Europas Energiekommissar Günther Oettinger und schickt die Teams zum Nachsitzen. Anders als geplant aber kann er den Regierungschefs nur nicht im Juni, sondern erst im Herbst berichten, wie sicher oder unsicher Europas Atombranche wirklich ist.
Die europäischen Teams haben in der Tat bisher nur relativ wenige Kernkraftwerke vor Ort geprüft. Und dies wird jetzt nochmals durch weitere Prüf- und Besichtigungsmaßnahmen vertieft.
Es war der Schock von Fukushima, der die Stresstests ausgelöst hatte. Vor allem die Folgen von Naturkatastrophen hatte man vorher offenkundig zu optimistisch eingeschätzt. Testen wollte die EU aber auch, wie sehr Europas Atomkraftwerke Flugzeugabstürzen standhalten oder wie lange sie einen Stromausfall verkraften können. Doch ähnlich wie in Deutschland gingen die Prüfer auch in anderen Ländern vor. Von den 58 französischen Reaktoren wurden nur 4 besichtigt. Der hier in Fessenheim wurde gleich ganz ausgeklammert, obwohl er besonders umstritten ist. Dasselbe gilt für den nicht minder umstrittenen Reaktor im tschechischen Temelin. Der deutsche EU-Kommissar fürchtete offenkundig um die Aussagekraft seiner Tests. Kritiker hatten ja von vornherein bemängelt, dass etwa die Risiken durch Terror nicht hinreichend untersucht wurden. Jetzt sollen zwar mehr Reaktoren getestet werden, aber längst nicht alle. Was dann daraus wird, hat ohnehin nicht Brüssel in der Hand. Über mögliche Stilllegungen entscheidet jedes Land für sich.
Liberias Ex-Präsident Charles Taylor hat sich an Kriegsverbrechen im Nachbarland Sierra Leone mitschuldig gemacht. Dieses Urteil fällte heute das UN-Sondertribunal in Den Haag. Der 64-Jährige war wegen Beihilfe zum Mord, Vergewaltigung und Rekrutierung von Kindersoldaten angeklagt. Es ist der erste Schuldspruch eines internationalen Gerichts gegen einen afrikanischen Staatschef.
Mit Blaulicht wird der Mann vorgefahren, der einst in Afrika Angst und Schrecken verbreitete. Um kurz nach 13 Uhr das eindeutige Urteil. Herr Taylor, würden Sie sich bitte erheben, sagt der vorsitzende Richter. Dann spricht er den 64-Jährigen in allen Anklagepunkten schuldig. Terrorismus, Mord, Vergewaltigung und andere Gräueltaten begangen in Sierra Leone. Dieses Urteil bringt eine gewisse Gerechtigkeit für die vielen tausend Opfer, die einen schrecklichen Preis zahlen mussten für Charles Taylors Verbrechen. Taylor, ehemaliger Diktator und Waffenhändler, in seiner Heimat Liberia putschte er sich vom Rebellenführer hoch zum Staatschef. Laut Gericht ist er mitschuldig an einem äußerst brutalen Konflikt in Afrika. Von Liberia aus heizte er den Bürgerkrieg im Nachbarland Sierra Leone an. Taylor lieferte Kindersoldaten Waffen zum Blutvergießen. Im Gegenzug bekam er Diamanten, die Blutdiamanten. Der 64-Jährige hatte stets seine Unschuld betont. Er sieht sich als Opfer. Harte Worte der Verteidigung. Diese Verurteilungen wurden erzielt durch verdorbene und korrupte Beweise, quasi gekauft durch die Anklage. Das Strafmaß gegen Taylor soll Ende Mai verkündet werden.
Menschenrechtsorganisationen und die Anklage sehen im heutigen Urteil ein deutliches Signal. Kein Tyrann, kein Massenmörder könne sich im Luxus zur Ruhe setzen oder einfach vor Bestrafung fliehen. Zumindest ist das Urteil gegen Charles Taylor eine deutliche Warnung an andere Kriegsverbrecher.
4 Wochen vor der Präsidentenwahl in Ägypten hat die Wahlkommission die Kandidatenliste vorgestellt. Unter ihnen ist auch der letzte Regierungschef unter dem gestürzten Präsidenten Mubarak. Im Vorfeld der Bekanntgabe hatte es etliche Beschwerden gegeben, da die Wahlkommission viele Bewerber abgelehnt hatte.
Ägyptens Wahlkommission hat nach wochenlangem Gerangel die abschließende Liste für die Präsidentschaftswahlen vorgestellt. Danach dürfen sich 13 Kandidaten um das höchste Amt im Staate bewerben. Mehr als die Hälfte der Kandidaten wurde aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt, darunter der Kandidat der extrem religiösen Salafisten und die Nummer 1 der Moslembrüder, Khairat Ashadr. Die Begründung der Wahlkommission, die vom Militärrat gelenkt wird, Ashadrs Verhaftung während der Mubarak-Zeit, einer der aussichtsreichsten Bewerber aus dem Rennen. Statt ihm tritt nun der Parteivorsitzende der Moslembrüder an, Mohamed Mursi, vorgestern auf seiner letzten großen Kundgebung in Alexandria. Begeisterung schlägt dem wenig charismatischen Ingenieur von seinen Anhängern nicht entgegen. Beobachter gehen deshalb davon aus, dass die Wahlchancen dieses Mannes gestiegen sind, des unabhängigen, moderaten Islamisten Abul Futur. Vielen Ägyptern ist er bekannt aus seiner Zeit als Studentenführer, der die Rechte der Muslims gegen den damaligen Präsidenten Sadat verteidigte. Nach der Disqualifizierung seiner stärksten Widersacher befindet sich vor allem Amr Moussa im Aufwind, der international bekannte Ex-Generalsekretär der Arabischen Liga. Der insgeheime Kandidat des Militärrats gibt sich betont modern und spricht sich für die Rechte der Frauen aus.
Die Kandidatenaufstellung chaotisch bis zuletzt. Noch gestern wurde der eigentlich ausgeschlossene letzte Regierungschef Mubaraks Shafiq wieder zugelassen. Viele vermuten hinter dem Hin und Her den Einfluss des mächtigen Militärrats, der seine Freunde sichern will. Das Hauptproblem, selbst wenn der Präsident einmal gewählt ist, weiß niemand, was er zu sagen hat, denn die verfassungsgebende Versammlung wurde aufgelöst. Die Demokratie am Nil steckt in den Kinderschuhen.
Ausführlicher stellen wir die Kandidaten für die Präsidentenwahl in Ägypten im Internet unter tagesschau.de vor. Pakistans Ministerpräsident Gilani ist wegen Missachtung der Justiz verurteilt worden. Gilani verließ das oberste Gericht dennoch als freier Mann. Er musste lediglich während des Verfahrens in der Gewalt der Justiz bleiben. Trotz richterlicher Anordnung hatte sich der Regierungschef geweigert, bei der Schweiz die Wiederaufnahme eines Korruptionsverfahrens gegen Präsident Zardari zu beantragen. Zardari und dessen Frau sollen Bestechungsgelder in Millionenhöhe auf Schweizer Konten geschafft haben.
Zehntausende Norweger haben mit einem Lied gegen den Massenmörder Breivik demonstriert und eine Art Schallmauer gegen rechtsextremes Gedankengut errichtet. Der wegen 77-fachen Mordes Angeklagte hatte vor Gericht den norwegischen Liedermacher Nielsen verunglimpft. Als Reaktion gingen nun die Menschen auf die Straßen und sangen mit ihm sein Lied Kinder des Regenbogens. In Oslo zogen die Demonstranten anschließend zum Amtsgericht, vor dem sich Breivik verantworten muss.
Auch die EU-Länder wollen künftig aus Sicherheitsgründen Daten von Fluggästen sammeln. Bei Flügen von und nach Europa sollen Informationen wie Namen erfasst und für 5 Jahre gespeichert werden können. Dies entschied die Mehrheit der Innenminister und gab grünes Licht für Verhandlungen mit dem Europaparlament. Deutschland enthielt sich. Kürzlich hatte das Parlament dem umstrittenen Abkommen zur Datenweitergabe zwischen der EU und den USA zugestimmt. Am deutschen Klinikmarkt bahnt sich möglicherweise eine milliardenschwere Übernahme an. Der Gesundheitskonzern Fresenius will die Krankenhauskette Rhön Klinikum kaufen für gut 3 Milliarden Euro. Fresenius will mit seinem Tochterunternehmen Helios zum unangefochtenen Marktführer unter den privaten Klinikbetreibern aufsteigen, mit über 80.000 Mitarbeitern. Allerdings müssen dem Angebot mehr als 90% der Rhön-Aktionäre zustimmen. Die Spieler des FC Bayern München sind am Nachmittag von jubelnden Anhängern in der Heimat empfangen worden. Sie hatten im Elfmeterschießen gestern Abend Real Madrid bezwungen und stehen damit im Finale der Champions League. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 27. April.
Zwischen einer Tiefdruckzone, die vom Atlantik bis nach Skandinavien reicht, und einem Hochdruckgebiet über Südosteuropa fließt Warmluft in die Südosthälfte Deutschlands. Richtung Nordwesten hält sich kühlere Luft und die Luftmassengrenze liegt diagonal über Deutschland. In der Nordwesthälfte ist es heute Nacht oft bedeckt, vor allem im Westen kann es etwas regnen. In der Südosthälfte nur locker bewölkt oder klar und dort scheint morgen meist die Sonne. Im übrigen Land mal dichte Wolken, mal Sonne, hier und da gibt's etwas Regen oder einzelne Schauer. Schwacher bis mäßiger im Nordwesten auch frischer Wind aus südlichen Richtungen, auf den Alpengipfeln Sturmböen. Heute Nacht 2 Grad am Alpenrand bis 12 an der Spree. Im Norden und Westen morgen 13 bis 17, an der Isar bis 28 Grad. Am Samstag im Norden und Nordwesten noch Wolken mit Regen, sonst verbreitet sonnig. Am Nachmittag entladen sich vereinzelt Wärmegewitter. Die gibt's in der Südhälfte auch Sonntag und Montag. Die Sonne zeigt sich dann auch in der Nordwesthälfte häufiger.
Die Tagesthemen kommen um 22.15 Uhr mit Karin Mioska. Dann erfahren Sie, was die neueste Umfrage zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein ergibt. Und wir berichten aus Erfurt, 10 Jahre nach dem Massaker am Gutenberg-Gymnasium. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend.